Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Radio DARC und wir dürfen Sie recht herzlich zu Ausgabe Nummer 598 begrüßen. Hier erfahren Sie allerlei Interessantes aus der spannenden Welt der Technik. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 24. Juli 2026. Ich bin Colli Farrin und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Wir haben heute unter anderem Informationen über billiges Kinderspielzeug, vor allem aus China, das gehörigen Ärger macht in Sachen Funkstörungen. Auch ein neues Gesetz in der Schweiz wird uns beschäftigen, das für viel Ärger sorgt, ebenso wie neue Mittelwellenabschaltungen. Bleiben Sie dran. Abschaltungen gibt es vorerst nicht bei Radio DARC. Eigentlich fühlt es sich eher wie im Himmel an, wenn man noch immer dicke Signale auf die Kurzwelle setzen kann. Feels like heaven, kann man da nur sagen. Und das kommt nun zum Start in diese Sendung von Fiction Factory.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Wissenschaftsmesse Forscher war großer Erfolg. Bevölkerungsschutztag in Starnberg bei München. HamGPT, ein neuer KI-Chatbot für den Amateurfunk. Und DARC-Mitgliedschaft fördert den Aufbau von Schul- und Hochschulstationen. Am Mikrofon Conny Ferrin. Die Erlebnismesse Forscher und die Münchner Wissenschaftstage, da passte der Amateurfunk gut dazu. Letztes Wochenende war mächtig was los in den Hallen des Forums auf der Schwanthaler Höhe in der bayerischen Landeshauptstadt München. Vom 17. bis einschließlich 19. Juli konnten tausende Kinder und Jugendliche sowie interessierte Erwachsene die faszinierende Welt der Naturwissenschaften und Technik hautnah und live miterleben, mit Vorführungen, Mitmachaktionen und Wissenschaftsshows. Und klar, mit dabei war natürlich auch diesmal wieder der Deutsche Amateur Radioclub mit einem Ausstellungsstand direkt hinter dem Haupteingang des Gebäudes. Das erfahrene PR-Team aus dem Distrikt Oberbayern informierte damit die großen und kleinen Besucher und zeigte ihnen die Faszination des Amateurfunks sowie die große Bandbreite dieses spannenden Hobbys auf. Highlight und absoluter Renner war ein kleiner Lötbausatz, der einen mit blinkenden Leuchtdioden versehenen Funkwagen darstellt. Mehr als 180 Stück davon wurden von den jungen Gästen zusammengelötet. Teilweise standen sie mehr als eine halbe Stunde an, um an den Basteltisch mit seinen 4 Lötplätzen heranzukommen. Die rund 10 Helfer aus dem DARC Oberbayern hatten alle Hände voll zu tun, um die Begeisterung abzuarbeiten. Natürlich konnten sich die Jugendlichen auch wieder an einer Morsetaste versuchen und ein Morse-Diplom erwerben. Viel Spaß gab es auch beim Batering, wo mehrere im Gebäude versteckte Ultraschallgeber mit einem Fledermausdetektor aufgespürt werden mussten. Auch hier winkte eine Urkunde, wenn alle Sender gefunden wurden. Auf Einladung des Landratsamtes Starnberg nahmen die Mitglieder des Notfunkreferates des DARC-Distrikts Oberbayern an einer Informationsveranstaltung für die Landkreisbewohner Starnberg teil. Das Ziel war, im Falle einer Krisenlage die Resilienz der Bevölkerung zu erhöhen und anzuregen, für den Notfall vorzusorgen. Zusammen mit zahlreichen Hilfsorganisationen erfuhren die Interessenten, welche Möglichkeiten auch der Amateurfunk im Krisenfall zu leisten vermag. Im Besucherkreis am Hammobil, Funkanhänger des Distrikts Oberbayern, fanden sich neben Privatleuten auch Mitglieder des Kreistages und mehrere Bürgermeister ein, die zur gleichzeitig stattgefundenen Klausurtagung ins Landratsamt eingeladen waren. Mehrere Mitglieder aus dem Helferkreis beeindruckten die Vorführung der Funkamateure so sehr, dass sie um spätere Kontaktaufnahme baten, um diese Themen zu vertiefen. Angefangen von Handfunkgeräten über Feststationen, dem verlegungs- und ad-hoc-aufbaufähigen ARIDEN-Netz bis hin zur Kommunikation über den geostationären Satelliten QO100 präsentierten die Funkamateurkollegen verschiedene autonome Ausrüstungen und Möglichkeiten. Auf großes Interesse stieß dabei der Hinweis an Privatpersonen, dass bei Stromausfall sofort das Telefon und das Internet über Festnetz ausfallen. Auch eine Kommunikation über das Mobilfunknetz ist sehr begrenzt und nur mehr für kurze Zeit möglich. In diesen Fällen können Funkamateure in der Nachbarschaft Kommunikationshilfe leisten. Die Unterstützung der Abteilung für Katastrophenschutz im Landratsamt Starnberg zur Darstellung des Amateurfunks erfolgte dankenswerterweise nach Kräften. Im Nachgang erhielten die Teilnehmer ein Dankeschreiben des Landrats Starnberg, Herrn Stefan Frey. Unter der Adresse hamgpt.co ist ein neuer KI-Chatbot online gegangen, der speziell für Amateurfunkthemen optimiert wurde. Im Gegensatz zu einem universellen Chatbot orientiert sich HamGPT an der tatsächlichen Betriebssituation jedes einzelnen Funkamateurs. Er kann die Amateurfunkklasse, das Land, den Locator, die verwendeten Funkgeräte, Antennen und die Betriebshistorie des Funkamateurs berücksichtigen und dieses Stationsprofil dann mit aktuellen Ausbreitungsbedingungen, Weltraumwetter, DX-Aktivität und den aktuellen Betriebsbedingungen kombinieren. Hauptzweck ist es, eine auf den ersten Blick einfache Frage zu beantworten. Was kann ich heute mit meinem Funkgerät machen? HamGPT versucht nicht, einen allgemeinen KI-Chatbot an Erklärungskraft zu übertreffen. Es versucht vielmehr, der Grund dafür zu sein, dass jemand auf Sendung geht, anstatt das Funkgerät wieder im Schrank verschwinden zu lassen, betont Rodrigo Vasquez, Alpha Kilo 6, Foxtrot Papa, der Entwickler der Anwendung. Das System vermag aber noch andere Dinge, als nur Fragen zu beantworten. Benutzer können beispielsweise eine Nano-VNA-Datei hochladen und erhalten ein SWR-Diagramm, das den Resonanzpunkt und nutzbare Bandbreite zeigt, zusammen mit einer leicht verständlichen Erklärung der Bedeutung der Ergebnisse. HamGPT kann außerdem Fotos von Smith-Diagrammen oder auch Aussagen zur Stationsverkabelung analysieren. Weiterhin kennt HamGPT eine wachsende Auswahl verbreiteter Funkgeräte. Funkamateure können modellspezifische Fragen zu Einrichtungen, zu Funktionen und zu häufigen Betriebsproblemen stellen. Wie bei vielen KI-Systemen üblich, gibt es nach Accounterstellung eine kostenlose Nutzungsmöglichkeit. Eine intensivere Nutzung bedarf allerdings ein Upgrade in eine kostenpflichtige Nutzungsklasse. Diese unterscheiden sich unter anderem nach der Anzahl der gestellten Fragen pro Tag. Der DARC-Vorstand hat das Förderziel für die DARC-Mitgliedschaft Pro für das Jahr 2026 festgelegt. Mitglieder, die sich für diese Beitragsklasse entscheiden, zahlen freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag, um damit Projekte zu finanzieren. In diesem Jahr ist es der Aufbau von Schul- und Hochschulstationen. Damit sollen speziell junge Menschen früh für Technik begeistert werden, die MINT-Bildung gestärkt und der Amateurfunk als spannendes, praxisnahes Hobby erlebbar gestaltet werden. Gemeinsam mit engagierten Funkamateuren, Ortsverbänden und Bildungseinrichtungen entstehen Funk-Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen, die durch erfahrene Mentoren begleitet werden. Dabei baut der DARC auf bestehende Erfahrungen erfolgreicher Schul- und Hochschulprojekte auf und nutzt Synergien und Vertrauensdozenten. Gefördert werden Amateurfunkstationen inklusive Zubehör, begleitende Ausbildungs- und Unterrichtsmaterialien sowie die Unterstützung durch die Ortsverbände vor Ort. Wie man einfach in die Beitragsklasse wechseln kann und welche Projekte in den vergangenen Jahren gefördert wurden, erfahren Sie auf der DARC-Webseite. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser nächster Titel ist ein Musikwunsch von unserem Hörer Micha, Delta Delta 0, Uniform Lima. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, er hat einen sehr sehenswerten Amateurfunk-YouTube-Kanal, auffindbar unter Delta Delta 0, Uniform Lima, QTC. Micha, du wünschst dir einen sehr besonderen Titel. Er stammt von Danger Dan, der macht auch Hip-Hop in der Antilopen-Gang. Begleitet wird er von Igor Levit, einem bekannten Pianisten aus Israel. Und der Titel, der heißt Keine Angst.
Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress. Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt. Wir können darauf warten, dass sie in den Parlamenten und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen. Und wir warten, 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 das ist erstmal bequemer. Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später. Die andere Möglichkeit bedeutete schon heute Stress mit der Polizei und den ganz besonders Deutschen. Dafür eine kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden. Oder vielleicht das Schlimmste noch verändern zu können. Du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, wie das geht. Hör mir zu, ich hab vielleicht eine passende Idee. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ruf erstmal ein, zwei Leute an, denen du vertraust, auf die man sich verlassen kann, und mach dein Treffen aus. Ihr gründet eine Gruppe, die keinen Namen hat, kein Gründungsdatum und auch kein Verein oder so Quatsch. Redet mit Bars und Kneipen, fragt, ob die für einen Abend Räumlichkeiten für eine Party gegen Nazis haben. Ladet eure Freunde ein kleines Festival, DIY, Eintritt frei, sammelt auf Spendenbasis Geld. Mit dem Geld, das ihr verdient, kauft ihr Dosen, um zu sprühen, kauft ihr Aufkleber. Marker sorgt dafür, dass jeder sieht, ihr habt keinen Bock auf Faschos und das hier ist eure Stadt. Lasst euch nicht erwischen, schaut nach Überwachungskameras. Nie ohne Handschuh, nie einen Fingerabdruck hinterlassen und erst recht nie filmen und niemals ein Foto davon machen. Von Aktionen nur denen, die selbst dabei waren, erzählen. Es geht um linke Straßenpolitik und nicht um Fame. Ihr braucht Regeln für die Kommunikation, nicht nur Nazis und Konsorten, die in eurer Gegend wohnen. Auch die Sicherheitsbehörden werden sich schnell interessieren. Ihr dürft von Anfang an alles nur geheim kommunizieren. Das bedeutet keine DMs, keine Messenger und Mails. Alles, was verboten sein könnte, immer face to face. Lasst das Handy zu Haus wegen Bewegungsprofilen. Und wenn sie euch erwischen, redet nicht mit ihnen. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Man wird sich wundern, wenn man weiß, dass in den Kern dieser Gruppen meistens nur ein paar wenige gehören. Eine Handvoll Leute reichen meistens aus, eigene lokale Antifa-Strukturen aufzubauen. Als nächstes müsst ihr die rechten Strukturen recherchieren, heimlich ihre Treffen und Demonstrationen fotografieren. Findet raus, wer sie sind, was sie tun, wo sie leben, wo sie arbeiten, und findet raus, mit wem sie sich umgeben. Baut Fake-Accounts bei TikTok und bei Telegram, dokumentiert alles, was sie schreiben, alles, was sie sagen. Holt den Papiermüll ab, lauft ihnen nach, zu ihren Häusern, ihren Wohnungen, den Treffpunkten und Bars. Meldet euch bei jeder Single-Börse an, irgendwie und irgendwann kommt man an jeden Nazi ran. Werdet dreist, delinquent, akribisch und kreativ, Stück für füttert ihr so euer Antifa-Archiv. Faschos leben abgeschottet, sie leben im Wahn, mit Argumenten kommt man meistens nicht mehr an sie ran. Die Erfahrung zeigt, dass aber trotzdem doch etwas passiert, wenn man ihr gesamtes Umfeld kontaktiert. Früher nannte man so etwas Outing-Aktion. Es hing Flyer und Plakate in den Vierteln, wo sie wohnen, mit Fotos und Funktionen, mit Namen und mit Adressen. Niemand wird ein Nazi-Schwein als seinen Nachbarn möchten. Das flankierte man mit ein paar Telefonaten, um ihre Schulen, Unis, Arbeitgeber zu beraten. Man wünschte einen guten Tag und fragte dann, wie passt so etwas in eure Firmenphilosophie? Helft euren Lokalzeitungen mit Informationen, wenn sie nicht schon von selbst dahinter kommen, dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Man möchte meinen, dass die Sicherheitsbehörden rechte Strukturen nicht bekämpfen, sondern fördern. So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl. UNITA hat die Munition vom KSK. Das bedeutet parallel zum Recherchieren, müsst ihr eure Sicherheit selbst organisieren. Nazis machen ihre Politik immer mit Angst, mit Hass, mit Terror und roher Militanz. Man kann ihnen vieles vorwerfen, aber jedoch nicht, dass man das, was sie mit uns vorhaben, nicht wüsst. Und die Geschichte hat uns schon mal gezeigt, es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt. Keine Angst, nehmt es selber in die Hand. Die sehen gefährlich aus, aber wir legen sie lang. Koordiniert euch, fangt an zu trainieren. Wenn ihr zusammen kämpft, dann kann es funktionieren. Schon am ersten Tag, wenn ihr die Party macht, besteht die Möglichkeit, dass es vor der Türe kracht. Also plant immer mit der Konfrontation. Habt Überraschungen dabei, wenn sie kommen. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist dir klar, was zu tun ist? Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nani.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Kinderspielzeug macht Freude. Ja, nicht immer. Manchmal macht's auch gewaltigen Ärger. Wieso das? Ja, weil es aus China kommt und Klump ist? Das ist jetzt eine sehr unqualifizierte und natürlich völlig falsche Bemerkung. Oder doch nicht? Also, es verursacht Funkstörungen. Daran denkt natürlich keiner. Aber so wie viele andere importierte Produkte entspricht auch das Kinderspielzeug oft nicht den Richtlinien. Manchmal ist es giftig, das ist dann ein Problem. Aber ganz konkret hat 2025 das BAKOM, das ist die Schweizer Funküberwachungsbehörde wie bei uns die BNetzA, aktiv an einer gemeinsamen europäischen Marktüberwachungsaktion namens JACOP 2025, Joint Actions on Compliance of Products heißt das, teilgenommen. Insgesamt 13 europäische Marktüberwachungsbehörden untersuchten 14 Monate lang Spielzeuge mit Funktechnik, also ferngesteuerte Autos, Boote und Züge, Walkie-Talkies, schnurlose Karaoke-Mikrofone und so weiter und so weiter. Dazu wurden zwischen Mai und Juli 2025 insgesamt 88 Spielsachen sowohl online als auch im normalen Handel vor Ort stichprobenartig gekauft und geprüft. Die meisten Produkte nutzten das 2,4 GHz Frequenzband, das auch für WLAN und Bluetooth häufig verwendet wird und das ja eigentlich lizenzfrei ist. Sollte man also denken, das macht keine Probleme, macht's natürlich doch, wenn sich die Sachen nicht regelkonform verhalten, dann stören sie ja andere Geräte. Dass man dort ohne Lizenz senden darf, heißt ja nicht, dass man da einfach alles Mögliche in die Luft setzen darf. Die Kontrollen betrafen die Anforderungen an die Nutzung des Spektrums, also technische Aspekte, und natürlich auch formale, zum Beispiel die Kennzeichnung, Informationspflichten, Konformitätszeichen und verfahrenstechnische Anforderungen, also technische Unterlagen, die Konformitätserklärung. Das sind dann die weniger kritischen Sachen, aber auch die müssen natürlich stimmen. Und das Ergebnis gibt Anlass zur Sorge. 60% der Spielsachen haben technische Konformitätsmängel, die können also wirklich andere Funkdienste stören. Das sind fast 2/3. 62,5% haben zum Beispiel keine vollständigen Nutzerinformationen und erfüllen die formalen Anforderungen nicht. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass gar nicht drinsteht, wo und wie das funkt. Und dass der Käufer sich deswegen gar nicht darüber im Klaren ist, dass dann sein WLAN nicht mehr so gut geht, wenn der Sohn mit dem Spielzeugauto spielt oder die Tochter. Und glatt 78% haben mindestens einen Mangel. Das ist also nur ein Fünftel, wo nichts zu beanstanden war. Das ist schon ziemlich erbärmlich. Also wer von uns seinen Kindern ein Spielzeug mit Funk schenkt, um sie an das Thema Funk heranzuführen, könnte sich damit selber ins Knie schießen. Und während der eine Sohn mit dem neuen Auto herumfährt, ärgert sich der andere, dass seine Playstation lahmt. Was sind nun die Folgen? Die von den europäischen Marktüberwachungsbehörden ergriffenen Maßnahmen richten sich nach dem Risiko, das von den festgestellten Mängeln ausgeht. Für technisch nicht konforme Geräte wird ein Vertriebsverbot ausgesprochen, bei formalen oder verfahrensbezogenen Fehlern wird grundsätzlich verfügt, dass die Produkte bis zur Behebung des Mangels nicht weiter in Verkehr gebracht werden dürfen, danach, also wenn dann die Anleitung stimmt, dürfen sie wieder verkauft werden. Die Überarbeitung einer Reihe von Fällen aus dieser Kampagne ist bis heute noch nicht abgeschlossen und es sind wie gesagt bloß 88 Geräte, die da als Stichproben getestet worden sind. Also was insgesamt so alles in Umlauf ist, darüber hat man gar keinen Überblick und das können die Behörden so schnell auch gar nicht testen. Und wenn man Pech hat und die Produkte vielleicht noch in anderen Frequenzbereichen stören, dann könnten die Probleme noch deutlich größer sein. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
And now that I've
Die USCA, der Schweizer Amateurfunkverband, bezieht Positionen gegen die Requisition von Amateurfunkanlagen. Ja, das klingt fast ein bisschen nach DDR. Das VBS, das Eidgenössische Department für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport der Schweiz, plant eine neue Requisitionsverordnung. Die Vorlage erlaubt der Armee, im Ernstfall technische Anlagen und Dienstleistungen zu beschlagnahmen. Für Funkamateurinnen und Funkamateure bedeutet das im schlimmsten Fall, das VBS holt die Ausrüstung ab, was ein wenig an den Radiokon bzw. das spätere Zentralamt für Funkkontroll- und Messdienst ZFK in der DDR erinnert. Aus diesem Grund hat die Union Schweizerischer Kurzwellenamateure, die USCA, im Rahmen der Vernehmlassung am 30. Juni 2026 eine Stellungnahme eingereicht. Sie fordert, dass Anlagen und Betriebsmittel des Amateurfunkdienstes inklusive der lizenzierten Betreiberinnen explizit von der Requisition ausgenommen werden, sofern sie für die Not- und Krisenkommunikation vorgesehen sind. Denn der Wert einer Funkstation entsteht nicht durch das Blechgehäuse und das Innenleben, erst das Zusammenspiel von Gerät, Antenne, Stromversorgung und der jahrelangen Erfahrung der Funkamateure bringt im Krisenfall den Nutzen. Ein requiriertes Gerät in den Händen eines ungeschulten Soldaten ist völlig nutzlos. Ein Militärfunkgerät übrigens auch. Aber das ist noch eher darauf ausgelegt, von Laien bedient zu werden, ein Amateurfunkgerät definitiv nicht. Wenn der Schweizerische Bund diese Strukturen durch eine Requisition zerschlägt, gefährdet er die Kommunikationssicherheit der Schweiz. Nur die Funkamateure sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit nach einem Totalausfall der kommerziellen Netze erste Kontakte aus einem Krisengebiet zu aktivieren und unsere Funkgeräte laufen mit einfachen Batterien oder kleinen Solarpanels. Die USCA vertritt über 3.000 der 5.000 Funkamateure in der Schweiz. Sie reicht dem Bund die Hand für eine Kooperation, fordert aber im Gegenzug den Schutz der technischen Ressourcen der Funkamateure. Denn der Amateurfunk hilft dem Land am meisten, wenn man ihn arbeiten lässt, statt ihn zu zerschlagen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Nachdem ich eine Bergtour gemacht habe, da sie getroffen vor der Hütte raus. Sie hat Wasser geholt für einen Blumenstrauß auf dem Bänkli vor einem leeren Stall. Sagt sie zu mir, es ist kein Zufall. Ich glaube, wir sind nur einmal hier. Als wär's ein Film, vergessen ist nie. Liebe kommt und Liebe geht, das ist jetzt schon ein Weile her. Hat manchmal wollen, dass es nicht so wär. Und immer wenn ich die Berge seh, thank you.
Auf dem amerikanischen Kontinent sind die Mittelwellenrundfunkfrequenzen durchaus noch belebt und beliebt und werden auch gehört, wenn auch kaum noch für Musik, sondern vor allem für Wortprogramme, insbesondere Talk- und Sportradio. Das Langwellenband ist auf dem amerikanischen Kontinent dagegen nicht dem Rundfunk zugeteilt. Doch auch auf Mittelwelle werden immer mehr Sender aufgrund der Stromkosten und der zurückgehenden Hörerzahlen abgeschaltet. Wir hatten ja da schon diese Geschichte mit dem Sender, der behauptet hat, sein Sendemast wäre geklaut worden, weil man keine Lust mehr hatte, die Mittelwelle zu betreiben. Das war ein Musiksender, doch jetzt hat es in Kanada gekracht. Ja, auch dort hat man natürlich noch Mittelwelle verwendet, ist ja ebenso ein flächenmäßig großes Land, wo die Versorgung auf dem Land auf UKW schwierig ist und DAB Plus gibt es dort überhaupt nicht. Doch Rogers Media, das größte Medienunternehmen Kanadas, hat jetzt zwei große Nachrichten- und Sportsender komplett geschlossen. Und zwar auf die ganz unfeine Art. Ein Kollege von mir hat das ja vor Jahren mal erlebt. Der ist für ein Magazin eines großen Verlags extra von Hamburg nach München umgezogen und als er am ersten Tag im Büro erschien, wurde er begrüßt mit den Worten: Was machst du denn hier? Ihr wurde doch letzte Woche zugemacht. Ja, toll. Und dafür dann die Wohnung in Hamburg gekündigt und umgezogen. Das ist leider nichts Ungewöhnliches, das ist anscheinend so üblich im Medienbereich. Der Nachrichten- und Verkehrsreporter Alexander Kerrigan, der bei Sportsnet in Calgary gearbeitet hat und um 11.30 Uhr seinen Job beginnen sollte, hörte sein eigenes Programm auf dem Weg in die Arbeit. Ja, das tun Leute, die zu ihrem Sender stehen. Der Sender stand aber nicht zu ihm. Man hatte nämlich das Programm einfach abgeschaltet und unmoduliert den Träger laufen lassen und ab und zu eine Durchsage gemacht. Und bis zum Nachmittag waren dann die Sender ganz abgeschaltet. Es ging um insgesamt 6 große Mittelwellensender: News Radio Vancouver auf 1130 kHz, News Radio Calgary auf 660, News Radio Kitchener auf 570 und News Radio Halifax auf 95,7 MHz, also hier eine UKW-Frequenz. Ja, und dann auch noch Sportsradio 650 in Vancouver und Sportsradio 960 in Calgary. Insgesamt 230 Angestellte wurden gekündigt. Rogers Media hat praktisch den Rundfunkbetrieb komplett eingestellt, weil es sich nicht mehr rentiere. Podcasts seien inzwischen interessanter. Für Sportsender? Fragwürdig. Wer will sich denn das Fußballspiel am nächsten Tag per Podcast anhören? Da sind Live-Übertragungen ja wirklich weiterhin gefragt. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Die Medienunternehmen sind sehr rabiat, wenn sich irgendwas nicht mehr so rentiert. Und in den letzten knapp 10 Jahren ist die Rentabilität von privat betriebenen Radiosendern in Kanada um 90% gesunken. Von ursprünglich 23% auf jetzt knapp 2%. Und für 2% Marge macht's halt ein Medienunternehmen nicht mehr. Dann kam natürlich noch dazu, dass mit 50 Kilowatt jeder der Mittelwellensender etwa 1000 US-Dollar am Tag gebraucht hat, um den Strom zu bezahlen. Und die Mittelwelle schweigt nun in Calgary. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Silence. And in the naked light I saw
of silence.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir schreiben das Jahr 2029. Der 5. September. Willkommen zum 80. Jahrestag der DDR.
Nein, Sie haben nicht den falschen Sender erwischt. Hier ist Radio DRC. Aber so beginnt ein Roman von Brendan Q. Morris, einem inzwischen sehr erfolgreichen Science-Fiction-Autor, der eigentlich wie ich Technikjournalist ist. Er konnte da immer schon sehr viel schneller schreiben als ich, also da kann ich ihn nur bewundern. Er konnte schon als Technikjournalist einen Artikel nach dem anderen verfassen. Und irgendwann kam er dann auf die Idee, Science-Fiction zu schreiben, und zwar Hard Science-Fiction. Hard Science-Fiction heißt, das Ganze muss irgendwie physikalisch auch glaubwürdig sein. Also nicht so wie bei Perry Rhodan oder bei Star Trek. Das mit dem Beamen, das ist ja bis heute nicht realisierbar und wird vermutlich auch nie realisierbar werden. Dass die Star Trek-Astronauten jeweils auf ihre Zielplaneten gebeamt wurden, statt zu landen, das hat man damals eigentlich nur gemacht, weil es zu aufwendig gewesen wäre, eine Landung im Studio nachzubauen. Und dass das technisch überhaupt nicht so einfach zu machen wäre, da hat man natürlich damals in den 60er Jahren nicht dran gedacht. Wie gesagt, bei Brendan Q. Morris muss alles physikalisch machbar sein. Das ist ihm sehr wichtig, er ist nämlich Physiker. Er hat Physik studiert. Naja, und wenn man Physik studiert hat, kann man ja so einiges werden, zum Beispiel auch Bundeskanzlerin. Sind nicht die Schlechtesten. Die haben dann nämlich wenigstens von etwas eine Ahnung. Und Brendan Q. Morris weiß eben dann zumindest, was eigentlich technisch machbar ist. Mit kleinen Ausnahmen, dazu kommen wir noch. Ich hatte ja schon einmal etwas in seinem Stil schreiben lassen von ChatGPT. Das war dann allerdings eher etwas albern. Das war die Geschichte mit dem Astronauten mit Blähungen, der auf den Mond Enceladus fliegen musste. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Romane von Brendan Q. Morris nicht auch lustig sind. Doch, natürlich sind sie das. Manchmal aber auch sehr tragisch und auf jeden Fall sehr dramatisch. Also während Brendan Q. Morris uns meistens ins Sonnensystem und noch weiter aufbrechen lässt, entfernt er sich in diesem Roman einmal nicht weiter als einige hundert Kilometer von der Erdoberfläche. Man könnte ja an sich seines Namens Brendan Q. Morris davon ausgehen, dass das ein Amerikaner ist, aber das ist natürlich ein Pseudonym. Und eigentlich ist Brendan Q. Morris in der DDR geboren worden. Das kann ja jedem passieren. Na gut, inzwischen nicht mehr. Aber in unserer Generation hatte man ja nicht die Wahl. So wie man sich die Eltern nicht aussuchen kann, kann man sich auch das Land nicht aussuchen, in dem man geboren wird. Und deswegen hat der Schriftsteller sich ja einmal auf seine realsozialistischen Wurzeln besonnen und fabuliert, wie sich das Land seiner Kindheit bis heute weiterentwickelt haben könnte, wenn es nicht nur 40 Jahre existiert hätte, sondern sogar eben 80 Jahre. Wie das möglich gewesen wäre und was dabei herausgekommen wäre. Science Fiction eben. Und keine Sorge, das Buch ist keine Ostalgie. Es ist eher eine Dystopie. Ja gut, wird man sagen, kann bei dem Thema ja auch nicht anders sein. Aber es ist eigentlich noch schlimmer, als man es sich vorstellen würde, wenn die DDR weitere 40 Jahre existiert hätte. Das Ganze hat nämlich massive physikalische Gründe. Ich will da nicht zu viel verraten, es ist wirklich interessant. Ein kleines fehlgeschlagenes Experiment, das dann im Lauf der Jahrzehnte zu Problemen führt. Das Buch erinnert an viele wichtige Science-Fiction-Filme des Ostens wie Solaris oder Der schweigende Stern, weil es in einer Umwelt spielt, die ein gruseliges Problem hat. Tatsächlich ist es aber eine Reminiszenz an den Roman Picknick am Wegesrand von 1971. Der war auch Vorlage für den Film Stalker. Ja, wie konnte sich die DDR nur weitere 40 Jahre noch dazu unter Egon Krenz halten und dabei zu Wohlstand kommen? Das klärt sich erst gegen Ende des Buchs. Doch zuvor benötigen etliche Protagonisten die Hilfe von Funkamateuren, weil sie bewusst oder ungewollt einer Organisation in die Quere kommen, die weit mächtiger geworden ist als das Ministerium für Staatssicherheit. Auch Mandy Neumann, die letzte Kosmonautin in einer eigenen DDR-Raumstation, ist den Mächtigen lästig geworden, und zwar nicht nur denen der DDR. Freiheit ist auch hier etwas anderes. Die Guten sind auf allen Seiten sehr schwer zu finden und nicht nur da, wo man sie erwartet. Selbst auf Roboter ist absolut kein Verlass und eine dunkle Wolke schwebt seit Jahren über der Zukunft, wortwörtlich. Also klingt alles etwas gruselig, aber keine Sorge, man kriegt jetzt auch nicht Albträume von dem Buch. Ich kann es nur empfehlen, ist wirklich sehr interessant. Nur bei den Funkamateuren, da hat der Autor leider nicht mit mir gesprochen, bevor er das geschrieben hat. Da ist ein kleiner Hund drin. Da wird etwas mit Packet Radio gemacht, was mit Packet Radio so eigentlich nicht möglich wäre. Aber trotzdem ist es interessant, dass das Buch damit auch einen Amateurfunkbezug hat und wirklich sehr spannend ist, sowohl vom geschichtlichen Aspekt. Was hätte uns blühen können, wenn die DDR noch weiter existiert hätte und warum hätte das überhaupt passieren können? Als auch vom physikalischen Aspekt. Ist unsere Welt wirklich so stabil, wie wir sie sehen? Oder könnten sich kleine Bugs einschleichen, kleine Fehler? Das Buch heißt »Die letzte Kosmonautin« und der Autor Brandon Q. Morris. Und es gibt übrigens auch eine Fortsetzung, davon demnächst mehr. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Thank you.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das Funken und die Elektronik macht einen Riesenspaß. Das haben wir heute zu Beginn der Sendung gehört in einem Bericht zur Erlebnismesse Forscher in München. Da standen Kinder und Jugendliche Schlange, um mal an einen Lötkolben ran zu können. Auch für die älteren Semester liefert das Funkhobby viel Freude und die Jagd nach seltenem DX ist wirklich spannend. Und die aktuelle Funkwettervorhersage dazu liefert uns nun wieder Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Der Spaß am Herstellen von Funkverbindungen und am Arbeiten von seltenen Stationen hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Irgendwie sind wir am Ende alle Jäger und Sammler und jeder, der dem Hobby nachgeht, hat seine oder ihre eigene Geschichte, wie der Funke übergesprungen ist. Es kann übrigens ganz amüsant sein, sich diese Storys mal zu erzählen. Amüsant passt auch ganz gut auf das, was auf der Sonne gerade los ist. Denn seit sich unsere Sonnenseite wieder etwas mehr bevölkert, geht es mit der Aktivität nach oben. Von den drei etwas komplexeren aktiven Regionen ist es aber fast ausschließlich die 4493, die das verursacht. Seit Montag produziert sie täglich ein paar Dutzend C und auch das ein oder andere M-Flair. Und sie wandert jetzt auf die westliche Sonnenhälfte. Vorher war es dagegen unüblich ruhig, keine Störungen durch koronale Masseauswürfe oder koronale Löcher. Der solare Flux stieg zunächst langsam, dann aber immer schneller auf 150 solare Fluxeinheiten zur Wochenmitte. Die Muff lag tagsüber bei 20 bis 22 MHz und erreichte bis Dienstag am späten Nachmittag ein Maximum von 25 MHz. Dann begann es im Erdmagnetfeld unruhiger zu werden, am Donnerstag sogar auf Sturmniveau. Das wurde verursacht durch einen koronalen Masseauswurf am 19. und ein koronales Loch. Die Muff kam dann nicht mehr groß über 20 MHz hinaus. Diese aktive Region 4493 ist speziell. Am Montag war sie noch ganz unauffällig, begann dann aber explosionsartig zu wachsen und nahm nicht nur an Größe zu, sondern vor allem auch an magnetischer Komplexität. Am Donnerstag setzten dann aber erste Anzeichen eines Zerfalls ein. Sie ist trotzdem ein Kandidat für starke Flares. Die dadurch ausgelösten koronalen Masseauswürfe werden dann erdgerichtet, mit entsprechend heftigen Folgen für Erdmagnetfeld und Kurzwellenausbreitung. Ob es tatsächlich passiert, lässt sich nicht sicher sagen. Es ist auch schon vorgekommen, dass so ein isolierter Schnellläufer ebenso schnell wieder zerfallen ist, wie er sich entwickelt hat. Für die nächsten Tage ist erhöhte Sonnenaktivität im Bereich von 130 bis 160 solaren Fluxeinheiten wahrscheinlich. Anfang der Woche wird eine weitere Region von der Sonnenrückseite erwartet. Spätestens nach dem Abgang der Region 4493 am nächsten Mittwoch sieht es aber nach einem langsamen Rückgang der Sonnenaktivität aus. Das Risiko für ein unruhiges bis stürmisches Erdmagnetfeld ist bis zur Wochenmitte hoch. Auch wenn die Region 4493 keine starken Flares mehr produzieren sollte, sorgt ein koronales Loch für ein mindestens aktives Magnetfeld. Davon abgesehen sind 17 und 15 Meter die besten DX-Bänder. 20 Meter funktioniert auch gut und schließt nur kurz und erst nach Mitternacht UTC. In der wieder spürbar länger werdenden Nacht ist auch auf 30 und 40 Meter einiges geboten, wenn es im Magnetfeld nicht zu sehr rumpelt. Und die Sporadik E-Sause geht auch immer noch weiter. In den letzten Tagen mehrten sich die Loks vom 2-Meter-Band. Am Donnerstag zum Beispiel war für mehrere Stunden Westrussland erreichbar. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Musik Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 Kilohertz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.